Weltspiegel, Thema.
In diesem Podcast reden wir über Themen, für die die Nachrichten gerade in diesen Tagen wenig Zeit haben. Wir schauen AuslandskorrespondentInnen der ARD über die Schulter und nehmen euch mit auf die Reise. Dabei fragen wir auch, was wir hier in Deutschland von anderen lernen können. Jedes Wochenende eine halbe Stunde Welt aufs Ohr. Im Weltspiegel-Podcast. Ich bin Esther Saob und freue mich, dass ihr dabei seid. In dieser Folge geht's ums Schenken. Wir suchen Antworten auf die Frage, was wir schenken, wann und ob überhaupt in diesem seltsamen Jahr. Ich rede mit einem Kollegen, der in den Niederlanden Menschen begleitet hat, die anderen einen letzten Wunsch erfüllen. Und wir stellen euch das Geschenk des Jahres vor, und zwar in Schweden. Dort, genauer in Stockholm, sitzt jetzt mein Kollege Christian Blenker. Er ist ARD-Fernsehkorrespondent für Skandinavien. Und bevor er euch verrät, was sich dieses Jahr die Schwedinnen zu Weihnachten schenken, hören wir, wie das Geschenk des Jahres klingt.
Das Geschenk des Jahres ist, wie man in Schweden sagt, der Sturmkocher, also ein Campingkocher.
Das klingt jetzt so, als müsste man damit wegfahren, aber wegfahren geht doch im Moment für gar niemand. Was machen die dann mit diesem Sturmkocher?
Na, der Sturmkocher ist natürlich für alle, die draußen in der Natur sind, sehr praktisch, weil man damit sich einen Tee warm machen kann oder wirklich ein schmackhaftes Essen zubereiten kann. Und die Marktforscher haben gesagt, dieses Geschenk, das spiegelt so ein bisschen das Seelenleben der Schweden wider. Die Schwedinnen und Schweden sind sehr naturverbunden, da erzähle ich euch jetzt nichts Neues, aber es ist schon bemerkenswert, dass die Wandersaison und die Outdoor-Saison einfach jetzt wirklich das ganze Jahr geht. Viele bleiben ja zu Hause, arbeiten von zu Hause. Manche müssen sogar in den Fernunterricht in den Schulen, manche Kinder auf weiterführenden Schulen. Das heißt, das ist auch für viele schwedische Familien eine belastende Situation. Und deswegen sagen sich eben viele, dann gehen wir wenigstens am Wochenende vor die Tür. Wir gehen in den Nationalparks, wir gehen raus in die Natur, ein bisschen frische Luft, ein bisschen wandern. Und viele haben dann eben diesen Campingkocher dabei. Wir haben eine Familie für unseren Film begleitet, das ist die Familie Renner. Und Kaiser und ihre drei Kinder wandern schon immer leidenschaftlich gerne. Und die haben uns eben erzählt, dass sie das jetzt auch das ganze Jahr vorhaben. Und auch sie hatten diesen Campingkocher dabei. Und es ist ganz lustig, was Kaiser erzählt.
Väldigt Det är ju en väldigt gammal traditionell pryl som man har använt i friluftslivet i decennier. Så det är ju roligt att det verkligen har fått ett uppsving och det har ju fått det i år. Det är väldigt många.
Also Kaiser sagt hier, das ist schon lustig, dass so ein altes traditionelles Ding zum Geschenk des Jahres wurde hier in Schweden, denn es ist ja etwas, was wir schon seit Jahrzehnten benutzen. Und es ist toll, dass das jetzt an Popularität gewonnen hat und es ist wirklich ein Trend geworden. Viele haben es für sich nochmal entdeckt, draußen in der Natur zu sein. Und es ist ja ein tolles Gerät, unglaublich einfach, damit ein bisschen Essen zu machen.
Also jetzt ist ja auch Winter bei euch da oben und der ist wahrscheinlich kälter als bei uns. Wie stelle ich mir das vor? Ist das nicht ein bisschen unangenehm, um diesen Kocher rumzustehen?
Ich halte die Schwedinnen und Schweden ohnehin für ein bisschen schmerzbefreiter als wir vielleicht. Die gehen auch bei niedrigen Temperaturen vor die Tür. Bei unserem Dreh waren es ungefähr 5 Grad, etwas Nieselregen. Ich persönlich wäre zu Hause geblieben, aber das war ein schöner Anlass, dieser Dreh eben rauszugehen und mit der Familie unterwegs zu sein. Und es ist eher so ein Happening. Also man wandert ein bisschen und freut sich. Um 12 Uhr ist Mittagszeit, dann wird gekocht, eben an diesem Campingkocher. Und wer sich vielleicht an die Pfadfinderzeit erinnert oder ähnliches, das hat ja was Uriges, was Tolles. Also man versammelt sich an so einer Feuerstelle. In diesem Fall ist es ein Gasfeuer, aber auch gut. Und es ist ein schönes Erlebnis, musste ich schon zugeben.
Welche Geschenke haben denn in den letzten Jahren den Platz 1 eingenommen beim Geschenk des Jahres?
Das sind weitgehend Konsumartikel gewesen, muss man sagen. Also zum Beispiel das E-Bike, die VR-Brille. Den Staubsaugerroboter gab es auch schon mal in einem Jahr. Die Saftpresse, also alles Dinge, die zum Teil eher technisch, elektronisch sind und die auch drinnen nutzbar sind. Und mit dem Sturmkocher, mit dem Campingkocher gibt es jetzt erstmals ein Geschenk, was wirklich back to basic ist. Das ist kein großes Ding, ist eine Aluminiumpfanne und da ist ein Spiritus, ein Gaskocher drunter. Mehr ist es nicht. Und das, sagen die Marktforscher, symbolisiert eben auch dieses Corona-Jahr. Wir wollen uns wieder auf das besinnen, was wirklich wichtig ist. Und viele Schwedinnen und Schweden beantworten das so, draußen sein, in der Natur sein, mit seinen Lieben, mit seiner engen Familie unterwegs zu sein und dann etwas Kleines draußen zu kochen, das ist doch eigentlich, was wirklich zählt.
Ist natürlich auch geschickt, wenn so ein Kocher so klein ist, dann kann man keine große Gruppe damit versorgen. Also die Gruppen werden auch klein damit.
Das stimmt, genau. Also da passt nicht sehr viel rein und trotzdem kannst du da sehr kreativ kochen. Also bei uns gab es ein Nudelgericht, wirklich mit Gemüse. Das ist zu Hause vorbereitet worden und dann in mehreren Gängen auf diesem Gaskocher gekocht worden. Da waren alle ziemlich zufrieden.
Dieses Jahr ist ja alles anders, auch hier bei uns, genauso wie in Schweden. Ich zum Beispiel beneide zum ersten Mal in meinem Leben die Leute, die schon Mitte November alle Geschenke zusammen haben und sich dann entspannt ans Backen machen. Früher fand ich uns immer cool. Schon mein Vater ist am 24. morgens erst mit mir den Baum kaufen gegangen und hat halt den letzten genommen, der da noch rumlag. Und ich war sonst auch immer bis zum 23. unterwegs, um Geschenke zu kaufen und hatte auch gar keine Ideen ohne dieses Schlussadrenalin und jetzt stehe ich ein bisschen blöd da. Wie macht ihr das denn in Schweden dieses Jahr? Hast du schon alle Geschenke beieinander?
Ja, ich habe schon alle Geschenke beieinander. Das lag natürlich auch an Corona, aber auch an unserem Umzug hier nach Schweden. Denn wir sind im November gekommen und ich wusste, wenn man dann hier als Korrespondent anfängt, dann hat man gerade in der Anfangszeit noch eine ganze Menge zu tun. Deswegen war ich ganz gut vorbereitet. Und ein ganz großer Unterschied, muss man sagen, hätte ich jetzt noch nichts vorbereitet, könnte ich es immer noch einkaufen gehen. Also im Gegensatz zu Deutschland, kein Lockdown hier in Schweden. Und natürlich fahre ich mit dem Fahrrad auch hier durch die Einkaufsstraßen und bin mit meiner deutschen Brille doch wirklich verblüfft. Hier gehen die Geschäfte weitgehend weiter. Natürlich erwartet auch der schwedische Einzelhandel einen Dämpfer, ganz klar. Aber die Geschäfte sind voll. Und hier trägt auch keiner einen Mundschutz, immer noch nicht, zumindest sehr, sehr wenige Menschen. Und ich habe nicht den Eindruck, dass es die Kaufbereitschaft der Schweden maßgeblich senkt. Und dann gibt es natürlich den Onlinehandel. Da finde ich es interessant, wenn Leute bestellen, kommen die Pakete dann oft nicht nach Hause, sondern sie können die Pakete liefern lassen, zum Beispiel in einen Supermarkt in der Nähe. Das habe ich auch gesehen und das heißt, man läuft durch diesen Supermarkt und da gibt es dann hinten in der Ecke irgendwo, stehen dann Verkäuferinnen und Verkäufer und händigen einen nach Vorlage einer Quittung die Pakete aus. Und da kommt es natürlich jetzt in der Weihnachtszeit zu Riesentrauben. Da stehen die Menschen auch eng beieinander und wollen da ihre Pakete aus dem Laden holen. Mit dem Hintergrund unserer Erfahrung ist das natürlich sehr besonders, das hier in Schweden zu sehen.
Wie habt ihr es denn gemacht? Bist du in einen der vollen Läden gegangen oder hast du im vollen Supermarkt Pakete abgeholt?
Teils, teils, ehrlich gesagt. Unser Sohn, der ist 9 Jahre alt, der bekommt ein Fahrrad.
Hoffentlich hört er jetzt nicht zu.
Ja, das werde ich zu verhindern wissen. Und er weiß es natürlich, weil wir mit ihm in den Laden gegangen sind. Mhm. Und ich finde, bei solchen Dingen ist
muss
es immer
ja
schön, wenn man eine Händlerin hat, einen Händler hat, der sagt, so passt das, so ist das die richtige Größe und es gibt einen Service dabei. Aber ich habe meiner Frau ein paar, das darf ich jetzt nicht verraten, aber ich habe etwas Technisches bestellt und das habe ich tatsächlich auch über den Onlinehandel bestellt. Also 50-50.
Und was kriegt die Tochter? Die gibt's ja auch noch.
Die kriegt ein Holzpferd, das sie hat ja in Schweden angefangen zu reiten und das ist für sie ein großer Spaß. Sie ist 6 Jahre alt, auch ein Holzpferd zu satteln.
Ach, kein Schaukelpferd, sondern sowas Großes, wo man aufsteigen übt.
Ja,
und so.
Genau. Und ehrlich gesagt werde ich da auch üben, denn ich begleite sie immer beim Reiten und eine Trense anzulegen ist für mich eine echte Herausforderung. Ich werde mich also heimlich auch mal an dieses Holzpferd stellen und das ein bisschen üben.
Und das stellt ihr dann raus und dann kann daneben der Kocher stehen. Und dann ist die ganze Familie an der frischen Luft.
Ja, das ist ein guter Plan. So werden wir das machen.
Und bei uns zu Hause ist Anfang der Woche noch mal ein Grundsatzstreit ausgebrochen. Denn unsere jüngere Tochter, die wird jetzt dann 15, die wollte unbedingt in die Stadt, bevor die Läden zumachen, um noch Geschenke zu kaufen für uns und für ihre Schwester. Und das fand ich natürlich keine gute Idee, denn wir wollten ja jetzt nicht alle noch mal in die Stadt gehen. Und dann habe ich mit unserem Wirtschaftsminister argumentiert und habe gesagt, sie könnte doch Gutscheine verschenken oder sie könnte uns Zeit schenken oder ein Musikstück, was Mütter halt so sagen. Aber damit war ich sehr wenig erfolgreich. Wie gehen denn eure Kinder jetzt damit um, dass sie selber auch was verschenken wollen und gleichzeitig die Situation so anders ist?
Ich denke, unsere Kinder empfinden das noch ein bisschen anders. Sie gehen beide auf schwedische Schulen, also nicht auf eine deutsche oder auf eine internationale Schule. Und die hat, was die Grundschulen angeht, die sind weiter geöffnet hier. Und das heißt, hier gibt es auch tolle Bastelstunden. Die machen jetzt schon großartige Sachen in der Vorweihnachtszeit. Und ich glaube, das rettet uns auch so ein bisschen, dass sie diese Zeit nicht nur negativ erleben, sondern sich auch kreativ ausleben können. Und ich denke, da wird auch ein Geschenk für uns abfallen, hoffe ich jedenfalls.
Christian Blenker ist ARD-Fernsehkorrespondent in Stockholm und feiert dieses Jahr mit Familie zum ersten Mal Weihnachten in Schweden. Was wird denn grundsätzlich anders sein als die bisherigen Weihnachten in Deutschland?
Es gibt hier eine ganz tolle Tradition, die bezieht sich auf das Essen. Es gibt einen Julbord, das ist also ein Weihnachtstisch, so kann man das übersetzen, eine ganz große Tafel. Und in normalen Tagen wäre es so, man feiert mit der Familie um diesen Tisch herum und geht da mehrmals hin, ein Buffettisch quasi, und holt sich etwas Leckeres zu essen und genießt sozusagen so die gemeinsame Zeit. Und da sind die Klassiker drauf auf diesem Julbord. Also Schöttbullar kennen wir in Deutschland natürlich auch. Die
von Ikea, klar.
Ja, gibt es, aber kann man auch selbst machen. Also ist natürlich die kleine gerollte Hackfleisch-Variation. Und dann gibt es eingelegten Hering, es gibt Lachs. Also wirklich sehr schmackhafte Sachen, sehr kalorienhaltig auch. Es gibt den Julchinka, also den Weihnachtsschinken. Auch das ist hier eine tolle Tradition. Und es gibt ja interessanterweise in unterschiedlichen Ländern auch unterschiedliche Medientraditionen. Hier ist es zum Beispiel so, dass an Weihnachten immer Kalle Anka geguckt wird. Das ist Donald Duck, also die Weihnachtsfolgen davon. 15 Uhr geht's los und das ist ein Fixpunkt bei vielen Familien. Da sitzen dann wirklich also alle vor dem Fernseher. Und das werden wir zum ersten Mal auch machen und da freue ich mich auch schon sehr drauf.
Gut, was sage ich jetzt? Gut Jul?
Gut Jul, so sagt man das hier. Genau, frohe Weihnachten, das wünsche ich euch auch.
So, bevor wir jetzt hier weitermachen, meine Frage an die Kollegin Steffi Fetz, die Redaktion macht und hinter der Studioscheibe sitzt. Ich erinnere mich, im Frühjahr hast du deinem Freund eine Reise nach Wien geschenkt, zum Geburtstag, glaube ich, und das wurde dann nichts. Das könnte man ja jetzt zum Prinzip machen. Du könntest ihm diesmal Australien schenken und dann leider feststellen, dass ihr da gar nicht reinkommt. Hast du sowas schon mal überlegt?
Ja, das stimmt natürlich. Das ist eine sehr gute Idee. Da sind eigentlich die Geschenke für die nächsten Momente irgendwie gesichert wahrscheinlich. Aber dann habe ich ja auch nichts davon. Das sind ja auch Geschenke, von denen ich auch profitiert hätte.
Das stimmt natürlich. Wie hast du denn das jetzt für dieses Jahr gelöst? Kriegt er was, wovon du profitierst?
Ja, er kriegt was, wovon ich auch profitiere. Aber das kann ich natürlich jetzt hier nicht verraten.
Denn der hört ja den Podcast, ist klar. Gibt es auch Kinder in deiner Umgebung, die jetzt mit großen Augen auf Geschenke warten und die du vertrösten musst, weil der Spielzeugladen schon zu hatte?
Die Geschenke habe ich vorher schon gekauft, im kleinen Spielzeugladen oder Buchladen vielmehr. Und die sind noch so klein, die checken das, glaube ich, gar nicht so wirklich.
Schenken hat ja auch immer was mit Wünschen zu tun. Und wenn ich gefragt werde, was ich mir wünsche, habe ich meistens gar keine Antwort, weil ich habe irgendwie schon alles. Ganz anders wäre es natürlich, wenn ich nicht mehr so viel Zeit hätte, wenn das jetzt der letzte Wunsch meines Lebens wäre, um den es geht. Es gibt eine Stiftung in den Niederlanden, die sich genau darauf spezialisiert hat. Die erfüllt sterbenskranken Menschen letzte Wünsche. Und mein Kollege Thomas Aders hat sie in ihren besonderen Krankenwagen eine Woche lang begleitet und ist heute Gast im Weltspiegel-Podcast. Hallo Tommy.
Hallo Esther.
Erzähl doch mal von dieser ersten Fahrt. Wohin ist es denn da gegangen?
Ja, das war gleich ein ganz spezieller Wunsch. Da ging es darum, dass Silvia Gerling, das ist die Mutter, krebskrank, ganz gerne Hochzeitsfotos haben wollte von ihren beiden Töchtern, Jonna und Celia. Erstmal relativ verdaubar in einem Park, hat man ein paar Aufnahmen gemacht bei schönem Wetter. Und dann ging es aber tatsächlich in ein Fotostudio, das hieß Brötjes und Meer, also Bräutchen und Meer, wo Leute sich tatsächlich einkleiden können für den wunderschönsten Tag des Lebens.
Und das war aber fiktiv, also die hatten ja nicht vor, genau, zu heiraten.
Das war so, ganz genau. Sie haben überhaupt gar keine Absicht, das jetzt zu machen, nur sie haben gesagt, wenn es dann irgendwann mal so sein sollte, dann hätte die Mutter schon einen Eindruck davon, wie das dann später aussehen würde. Also irgendwie völlig schräg, aber irgendwie auch total schön.
Weil sie es nicht mehr erleben kann, haben sie es ihr schon mal vorgespielt.
Das ist praktisch ein Blick in die Zukunft, den aber die Mutter ja eben nicht mehr erleben wird.
Könnte einem doch sofort das Heulen kommen. Was war denn da für eine Atmosphäre in diesem Brautladen?
Ja, das war eine ganz besonders schräge Situation in der Tat. Als nämlich dann die erste Tochter rauskam, völlig ja in wallenden Kleidern, und ging die Tür auf und dann wurde der Hochzeitsmarsch wurde dann gespielt und dann kam sie so raus und es war völlig schräg, muss ich ganz ehrlich sagen. Und trotzdem, die Mutter hat gestrahlt, hat sich total gefreut, dass sie ihre Tochter noch einmal so sehen kann.
Oh ja,
schön, oder?
Ja, ganz toll.
Yes.
Wirklich, ganz toll.
Ja.
Und du hast ja einen Schleier.
Genau.
Ja.
Es hilft uns später bestimmt, dass wir beide das jetzt noch erleben durften und dass unsere Mutter das jetzt gesehen hat, sollten wir jemals heiraten.
Ja, dann war sie auch noch dabei.
Sie ist jetzt seit 3 Jahren krank. Seit 2 Wochen wissen wir, dass sie austherapiert ist, dass sie also bald sterben muss.
Kommt sie. Ja, und der letzte noch eben kijken. Kommt sie. 1, 2, 3.
Die Gründer dieser Stiftung heißen Kees und Inge Weltboer, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Dankeschön. Wie sind die denn auf die Idee gekommen, so eine Stiftung zu gründen?
Etwas längere Geschichte. Ich versuche es mal ganz kurz zu machen. Im Jahre 2006, da war der Kees selber Ambulanzfahrer, hat einen Mann abgeholt aus einem Hospiz und das wurde dann sozusagen, das war dann die letzte Fahrt für den. Da sind die zusammen in Rotterdam hergefahren. Und der Mann fing plötzlich an zu weinen, sagt Kees, was ist denn los? Und sagt er, ja, ich war mein Leben lang Seemann und jetzt ist es so, ich habe nur noch ein paar Tage zu leben, ich werde nie wieder auf See fahren, ich kann nie wieder meinen Hafen sehen und ich würde es so wahnsinnig gerne machen. Und dann hat der Kees gesagt, du, dann schauen wir doch mal, also jetzt muss ich dich erstmal ins Hospiz bringen, aber dann gucken wir mal die nächsten Tage, ob das nicht doch noch möglich ist. Und dann hat er aus Eigeninitiative tatsächlich diesen Mario, so hieß er damals, nochmal auf ein Schiff gebracht und dann haben die Hafenrundfahrt durch Rotterdam gemacht. Und das war die Initialzündung, weil er gesehen hat, dass dieser Mensch, dieser Mario, plötzlich noch einmal gestrahlt hat und wahnsinnig glücklich war, dass er tatsächlich noch einmal aufs Wasser durfte. Und daraus ist dann tatsächlich die Idee entstanden, eine Stiftung zu gründen.
Und wie viele Wünsche erfüllen die jetzt so im Jahr?
Das ist ganz, ganz erstaunlich viel. Das sind bis zu 8 am Tag. Also 7 Minimum, 8 öfters mal möglich. Und das ja, kann man ja hochrechnen. Und im Augenblick sind wir so bei gut 15.000 letzten Wünschen.
Das stelle ich mir gar nicht so leicht vor. Also zum Beispiel dieser Brautladen. Da hätte es ja auch sein können, dass die sagen, wir wollen hier nicht jemand Schwerkrankes im Rollstuhl oder mit irgendwelchen Sauerstoffgeräten oder was drin sitzen haben. Denn dann kommt eine junge Braut und sucht sich was für ihre Hochzeit. Und da braucht die eine andere Atmosphäre. Also stoßen die auch mal auf Widerstand?
Ja, es gibt, also jetzt in dem Brautladen war das nicht der Fall, weil da gibt's eben feste Termine, 2 Stunden hatten die dann so die gesamte Einrichtung. Aber das passiert durchaus öfter, sagt der Kees, der Gründer von der Stichting Wenz Ambulanz, der sagt zum Beispiel in Restaurants, 5-Sterne-Restaurants, wo die Leute gerne nochmal essen möchten, die sagen, also da sitzen die Leute und die essen dann und die wollen das nicht sehen, wenn da jemand reingeschoben wird auf der Bahre. Und dann sagt er, okay, also ihr ladet die Leute ein und die sollen halt schön bei euch essen, das ganze Jahr über, je mehr, je lieber. Und dann, wenn es wirklich mal ein bisschen enger wird, dann macht es nicht. Das ist Diskriminierung. Und deshalb hat er gesagt, ich mach sehr viel mit Internet, mit Social Media. Und wenn sich jemand wehrt, dann gibt es einen riesen Shitstorm. Und am Ende wird dann tatsächlich jeder Wunsch erfüllt.
Jetzt ist das wahrscheinlich ja auch gar nicht so leicht, die Leute, die so krank sind, also du hast den Fall beschrieben von diesem Mario, der eigentlich ins Hospiz gefahren ist, nochmal rauszuholen in den Hafen oder in den Zoo oder in die Berge. Das ist doch auch riskant. Was für Mitarbeiter braucht man da und welche Risiken haben die?
Ja, das sind absolute Fachleute. Das ist auch immer ganz klar gesagt worden von Kees und Ineke, dass die nicht irgendwie jemand, der auch Lust hätte, das mal zu machen, sondern das sind entweder ja, Feuerwagenfahrer, das sind Polizeifahrer, die sind hauptsächlich die Fahrer, gibt aber auch weibliche.
Machen die das freiwillig oder werden die bezahlt?
Die machen das alle komplett freiwillig.
Wie viele insgesamt?
270.
Wow.
zu dem Zeitpunkt, als ich da war. Und die Damen, die meistens dabei sind, das sind eben ausgebildete Krankenschwestern. Und das heißt, du hast da eigentlich die komplette Rundumversorgung, selbst in so einer ganz heiklen Situation. Und trotzdem muss man sagen, es passiert ab und zu. Ich meine, wenn die Leute nur noch 5 Tage zu leben haben, eine Woche vielleicht, dass dann auch tatsächlich Patienten sterben. Das ist also ab und zu schon passiert. Ja, aber das ist dann halt auch so.
Ist das jetzt eine niederländische Spezialität oder gibt es solche Stiftungen auch anderswo in Europa?
Die gibt es auch in Deutschland zum Beispiel. Da gibt es so Partnerorganisationen und so. Aber sagen wir mal, so umfassend, so wahnsinnig perfekt organisiert, da ist eigentlich Stiftung Wens Ambulance in Holland die absolute Adresse Nummer 1.
Jetzt warst du eine gute Woche mit denen unterwegs als Fernsehjournalist. Hast du da auch mal drüber nachgedacht, ob du so einen letzten Wunsch hast?
Habe ich mir tatsächlich gestellt, und zwar schon weit bevor wir überhaupt dort in Rotterdam aufgeschlagen sind. Und ja, mir ist genauso gegangen wie bei dir, nämlich eigentlich habe ich keinen Wunsch. Aber ich glaube, das ist eine andere Situation. Dies ist jetzt rein theoretisch für uns, dass man sagt, ach nee, wir haben doch eigentlich alles. Aber wenn man dann da liegt als Patient in einem Hospiz und tatsächlich weiß, wir haben jetzt noch ja, ein paar Tage zu leben. Und dann, ich glaube, da tun sich noch mal ganz andere Wünsche auf. Und es sind ja nicht immer riesige Wünsche, wie den Papst zu treffen, was sie auch geschafft haben, sondern es ist ab und zu nur was ganz Kleines, Alltägliches. Ein Nusseis essen oder das Geburtshaus noch mal zu sehen von außen. Also
Moment mal, du sagst es jetzt so in einem Nebensatz. Die haben es tatsächlich geschafft, einen sterbenskranken Menschen bis zum Papst zu bringen? Wie das denn?
Haben die geschafft. Diese Ambulanzwagen sind ja tatsächlich so, ausgestattet, dass die auch richtig große Fahrten machen können. Die dauern dann mehrere Tage. Sind die tatsächlich aus Rotterdam bis nach Rom gefahren? Und zwar an dem Tag, an dem der Papst eine Audienz hatte, also Ostern, denke ich mal, war das. Und die standen dann in einer Reihe von mehreren Todkranken, war dann eben auch diese Patientin, die hatte Hautkrebs, ich kann mich noch sehr genau an dieses Bild erinnern, die hatte auch nur noch wenige Tage zu leben, und die stand dann in der Reihe, und der Papst ist tatsächlich da vorbeigekommen, hat angehalten und ist dann hin und hat sich mit denen unterhalten, hat die Hand gegeben, und ja, das haben sie geschafft.
Jetzt haben wir ja alle so ein bisschen auch eine Tendenz, große Wünsche so aufzuschieben. Kann ich ja immer mal noch machen. Weiß ich, nach Australien fahren oder irgendwie so Dinge, die wir aufschieben. Hast du da umgedacht, dass du sagst, so, und jetzt merke ich, wie schnell es gehen kann, und jetzt erfülle ich mir einen Wunsch, den ich schon lang vor mir herschiebe?
Da gab es ein Interview mit der Sian Lobesso, die wollte noch einmal, die ist jetzt über 90, wollte noch einmal in den Zoo, wo sie das letzte Mal vor 60 Jahren war. Und sie hat dann im Interview gesagt, ach ja, irgendwie habe ich gedacht, es ist doch ganz wichtig, immer das zu machen, was man eigentlich tun sollte, weil es kann so schnell zu Ende sein. Und das war nochmal so ein Kernsatz, der von dieser alten Oma kam, die so super nett gestrahlt hat. Da habe ich jetzt tatsächlich im Nachhinein auch nochmal öfters drüber nachgedacht, dass man wichtige Sachen nicht verschieben sollte.
Du hast jetzt mehrmals erzählt, wie glücklich die Menschen waren, als ihnen dieser Wunsch erfüllt wurde. Das sind ja keine materiellen Wünsche gewesen, sondern alles eigentlich immaterielle Wünsche für die Kranken und natürlich auch für die Angehörigen. Also ich denke, auch diese Töchter in den Brautkleidern hatten einen glücklichen Tag. Kannst du dich erinnern, dass du mal jemand was geschenkt hast, mit dem du ihn oder sie richtig glücklich gemacht hast?
Ja, das glaube ich schon, ja. Das waren oft Sachen, die ich geschrieben habe. Ich kann ja sonst nichts anderes. aber ja, das sind so Sachen, wo man sich dann auch dran erinnert, dass das ganz, ganz wichtig ist, auch kleine Dinge zu erfüllen. Und wir haben uns ehrlich gesagt in unserem Team, das sind 3 Männer, gestandener Kameramann und ein wunderbarer Tonmann und ich, wir haben uns vorher so unsere Gedanken gemacht, wie es denn sein würde, wenn man mit Sterbenskranken mehrere Tage verbringt. Und wir hatten kein gutes Gefühl, ganz ehrlich gesagt. Wir hatten ganz, ganz große Manschetten vor diesem Augenblick und sahen dann aber tatsächlich, diese Leute sind, ja, die haben gestrahlt, die haben Witzchen gemacht. Man muss sich das mal vorstellen, in der Situation mit dem Brautkleid, da sagt der Fahrer auf die Frage hin, darf die Silvia Gerling, soll die noch ein Schlückchen Sekt trinken?
Also die Kranke.
Gesagt, ja, genau, ja. Die Kranke. Und dann hat sie gesagt, ach nee, ich mag es ja nicht so gerne und ich stehe nicht so sehr auf Sekt und Alkohol und so. Und dann sagt der Fahrer, ach, du musst doch heute gar nicht mehr fahren. Das sind einfach wunderschöne Augenblicke.
Also ich muss sagen, ich habe diesen Filmtitel gesehen und dann habe ich gedacht, oh, ein hartes Thema, und dann habe ich mir den Film angeschaut und musste ganz oft lachen oder lächeln. Liegt es an den Leuten von dieser Stiftung, dass die einfach die Stimmung da immer wieder hinkriegen?
Ja, ich glaube, es liegt aber auch ein bisschen, also das ist der eine Teil der Erklärung, der andere Teil ist aber auch, dass die Holländer, denke ich mal, auch ein bisschen lockerer sind als wir. Ich glaube, das war einfach eine wunderschöne Stimmung, die von dem Abholen bis zum Zurückbringen wieder ins Hospiz einfach total professionell, aber auch locker, menschlich, humorvoll waren. Also das sind so Sachen, die ich mir gar nicht vorstellen konnte vorher. Aber so ist es. Eben wie mit dem Arzt, der sagt, ach, du musst doch heute nicht mehr fahren.
Vielen Dank, Tommy Aders, für die Einblicke in diese verrückte niederländische Stiftung, die sterbenskranken Menschen den letzten Wunsch erfüllt. Wenn ihr Wünsche habt an unseren Podcast oder Feedback, dann schreibt uns das gerne auf Instagram oder auf Twitter. Oder auch per Mail weltspiegel.digital@ard.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns bitte. Redaktionell verantwortlich war diesmal Steffi Fetz und mein Name ist Esther Saub.